Die Diebin. Der öffentliche Empfang im Kreml hatte Hiraya die perfekte Gelegenheit geboten, sich in die Festung einzuschleusen. Sie mischte sich einfach unter die Dienerinnen, die jeden Tag vor Sonnenaufgang am großen Rusalka-Tor darauf warteten, kontrolliert und eingelassen zu werden. Viele der üblichen Wachen waren zum Hafen abgestellt worden, um das Chaos in den Griff zu bekommen, das durch die Ankunft der zahlreichen hochstehenden Gäste entstanden war. Diejenigen, die heute am Tor Dienst hatten, waren nicht geübt darin, die Gesichter der Fremdländerinnen auseinanderzuhalten. »Das ist Saya«, hatte Aziza einem der Männer erklärt, als sie an der Reihe waren. Das Mädchen hatte nervös gelächelt, aber ihre Stimme klang ruhig. »Sie kann nicht so gut Jan sprechen, aber sie hat geschickte Hände und die brauchen wir heute in der Küche.« Hiraya senkte den Blick demütig, spürte aber, wie der Wachmann sie musterte. Nachdem sie so viele Jahre in Hosen verbracht hatte, fühlte sie sich in dem schlichten Rock verletzlich und angreifbar. Sie musste sich daran erinnern, ruhig zu atmen und die Schultern nicht abwehrend hochzuziehen. »Solange sie ihre Hände vorher gut wäscht«, sagte der Wachmann schließlich mit einem verächtlichen Schnauben. Aziza zwang ein Lachen hervor. Hiraya atmete. Ein anderer Jan tastete sie auf Waffen ab. Hiraya ließ auch das über sich ergehen. Es kam ihr gelegen, dass sie schon über 30 Sommer zählte und kein junges Mädchen mehr war, bei dem der Wachmann beherzter zupacken mochte. So ließ er sie passieren, ohne die Dietriche und die anderen Einbruchswerkzeuge zu entdecken, die sie an der Innenseite ihrer Oberschenkel und in ihrem falschen Zopf versteckt hatte. Der Kreml, die Festung am Ufer der Istra, beherbergte in seinen hohen Steinmauern nicht nur den Wohn- und Regierungssitz der Großfürstin, sondern auch die Verwaltung des Reiches, die Münzprägeanstalt, die Kasernen der Elitegarde der Sperber und weitere wichtige Gebäude. Die einfachen Bürger aus der Stadt am anderen Flussufer bekamen selten Zutritt zum Herz von Istradar. Hiraya selbst hatte vor diesem Tag noch nie einen Fuß hineingesetzt. Mit gesenkten Köpfen huschten sie und Aziza über die gut gepflegten Wege an bunt verputzten Häusern und blühenden Innenhöfen vorbei. Aziza verbeugte sich vor allen Janka, die sie trafen. Hiraya tat es ihr gleich, auch wenn sich alles in ihr dagegen sträubte. Aber hier und heute war die Herablassung der Janka gegenüber allen Fremdländern ihr größter Vorteil. Als eine unscheinbare Badir im Dienstrock war sie innerhalb dieser Mauern so gut wie unsichtbar. Der Glockenturm verkündete die frühe Stunde. Die Großfürstin und ihre Gäste waren vermutlich noch im Bett, aber im Rest des Kreml brach mit den ersten Sonnenstrahlen eine große Betriebsamkeit aus. Aziza führte Hiraya schnurstracks in die Hauptküche, wo sie sich in den nächsten Stunden bedeckt halten sollte. Die Küchenfrauen bedachten sie mit neugierigen Blicken, aber niemand sprach sie an. Aziza hatte ihnen eine ähnliche Geschichte erzählt wie dem Wachmann am Tor. Hiraya sei eine Freundin, die dringend Arbeit brauche. Dass sie angeblich kein Jan sprach, wunderte niemanden. Im Gegensatz zu den Wachmännern konnten sie sehr wohl Fremdländer auseinanderhalten und erkannten Hiraya als Angehörige der Badr, eines Volkes, das seine Steppe nur selten und nie für lange verließ. Aber zumindest hier spielte ihre Herkunft keine Rolle. An einem Tag wie diesem gab es für alle mehr als genug zu tun. Es gefiel Hiraya, die Wartezeit mit dem Scheuern von Pfannen und Töpfen zu verbringen, während das vielsprachige Geschnatter um sie herum wogte. Die Gesprächsfetzen in Gen oder Tarak fühlten sich vertrauter an als die harten Silben der Janka. »Meint ihr, wir kriegen ihn zu Gesicht?«, fragte eine mehlbestäubte Gen ihre Freundinnen. »Er ist verflucht«, zischte eine von ihnen. »Jeder, der ihn sieht, verliert auf der Stelle den Verstand.« »Erzähl keinen Unsinn. Dann wäre doch die Großfürstin längst dem Wahnsinn verfallen. Und warum sollte der Zar ihn haben wollen, wenn er verflucht ist?« Wenn es Unsinn ist, warum hat Oleg der Große ihn dann damals getötet? Damals war er vielleicht eine Gefahr, aber heute doch nicht mehr. Oder hast du auch Angst davor, dass dich das gebratene Hähnchen zu Tode pickt? Gelächter lief durch die Reihen der Mädchen. Auch Hiraya musste schmunzeln. Ich will ihn trotzdem nicht sehen, sagte das zweite Mädchen stur. 200 Jahre alte Knochen gehören auf den Friedhof, nicht auf ein Podest. Wir wissen nicht einmal, ob es Knochen sind, mischte Aziza sich ein, während sie mit resoluter Miene Teig knetete. Niemand weiß, wie er aussieht. Das macht es ja so spannend. Ich gehe auf jeden Fall hin. Wann werden wir sonst wieder die Chance haben, den Feuervogel zu sehen? Hiraya rieb sich geistesabwesend über die tätowierten Kranichfedern auf ihrem Handgelenk. Auch in ihrem Volk gab es viele Geschichten über den Feuervogel. Sie war nicht wegen des Reichsschatzes hier, aber sie musste sich eingestehen, dass sie neugierig war. Vielleicht würde sie einen Blick auf das Wundertier erhaschen können, oder zumindest auf das, was von ihm übrig war, ob nun alte Knochen oder ein blutiges Bündel Federn. Für einen Moment lauschte Hiraya in sich hinein und ließ den Atem in ihrer Brust kreisen. Sie war so ruhig wie die Oberfläche der Istra bei Nacht. Das Einzige, was ihr Sorgen bereitete, war Aziza. Das Mädchen war keine der erfahreneren Nachtigallen und immer noch sichtlich nervös über ihre Rolle als Menschenschmugglerin. Aber das musste Hiraya in Kauf nehmen dafür, dass niemand ihr Tun hinterfragte oder Details zu ihrem Auftrag wissen wollte. Sie hatte die Fragen in Azizas Augen gelesen, aber je weniger das junge Mädchen eingeweiht war, desto geringer die Gefahr für sie beide. Weder die Sperber noch Latifa und die restlichen Nachtigallen durften je erfahren, dass Hiraya heute hier gewesen war. Die Sonne stand schon über den Kremlmauern, als der Empfang offiziell eröffnet wurde. Aziza überredete das ängstliche Küchenmädchen dazu, Hiraya an ihrer Stelle das Essen auftragen zu lassen. So musste sie ihr Verschwinden aus der Küche nicht erklären. Und wenn sie erst mal so tief in den Kreml vorgedrungen war, konnte sie sich endlich an die Arbeit machen. Der Empfang fand im Fliederhof statt, einem großen Innenhof zwischen dem Audienzhaus und einigen Verwaltungsgebäuden. Blühende Hecken umgaben den Hof, der mit Flieder- und Lindenbäumen durchsetzt war. Im Schatten der Bäume standen Holzbänke, auf denen die Gäste essen, reden und den süßen Duft genießen konnten. Ein Musiker entlockte den Saiten seiner flügelförmigen Gusli beschwingte Töne. Die Gäste stolzierten in Seidentaft und Brokat umher wie bunte Vögel. Die Sommersonne glänzte auf perlenbestickten Ärmeln und Kragen. Alles, was in der Stadt und im Umland Rang und Namen hatte, war gekommen, um die neue Allianz zwischen Istradar und Radagrad zu feiern und dabei auch einen Blick auf den Feuervogel zu erhaschen. »Welcher davon ist der Fürst aus Radagrad?« fragte Hiraya Aziza leise, während sie sich mit einem halben Dutzend anderer Küchenfrauen vorsichtig einen Weg zu den langen Speisetischen bahnten. »Der mit dem Eberesche-Wappen.« Aziza nickte in Richtung einer Gruppe, die sich um einen Mann in purpurnem Kaftan versammelt hatte. »Fürst Vadim, die rechte Hand des Zaren. Ihm gehört die große Strug im Hafen. Damit fahren sie nach dem Lindenfest wieder zurück nach Radagrad.« Hiraya riskierte einen Blick in die Richtung des Fürsten und prägte sich für alle Fälle sein Gesicht ein. Sein Schiff hatte sie bereits vom Fluss aus ausgekundschaftet, eine prächtig geschmückte Strug, unter schwerer Bewachung. Zu gut bewacht, um sich für ihr Vorhaben an Bord zu schleichen. So viel sie auch im Kreml riskierte, hier waren ihre Chancen besser. Doch anstatt den nächsten Teil ihres Plans auszuführen, verharrte Hiraya unentschlossen. »Siehst du die Großfürstin?« fragte sie Aziza, während sie frischen Quas aus einem Krug in aufgereihte Tonbecher goss. Aziza reichte die vollen Becher an vorbeigehende Gäste und verbeugte sich. Der Blick ihrer flinken, dunklen Augen huschte durch die Menge. »Ja, dort drüben. Oh, ich glaube, sie enthüllt gleich den Feuervogel.« Ihr aufgeregter Tonfall ließ Hiraya aufsehen. In der Mitte des Hofs, sorgfältig von Lindenpollen befreit, erhob sich ein Podest. Vier Sperber standen darum verteilt, aber die Wachen waren nicht nötig. Die Menschen hielten von selbst Abstand und warfen nur verstohlene Blicke auf den verhüllten Schatz. Wie den Küchenmädchen gingen auch ihnen wohl die alten Schauergeschichten durch den Kopf. Von ihrer Position aus konnte Hiraya nicht viel erkennen, aber zwischen den bunten Kleidern der Gäste blitzten Kettenrüstungen hervor, die Leibwache der Großfürstin. Und in ihrer Mitte, über die Helme hinausragend, entdeckte Hiraya die Spitzen eines hohen Kopfschmucks. Kurzerhand stellte sie einige gefüllte Becher auf ein Tablett und stieß Aziza mit der Hüfte an. Das Mädchen weitete erschrocken die Augen, folgte ihr dann aber tiefer ins Getümmel hinein. Die Gäste beachteten sie kaum, auch wenn sie ab und zu nach einem Becher Kwas griffen. Alle zog es in Richtung des Podests, um einen Blick auf den Feuervogel zu erhaschen. Hiraya schnappte Bruchstücke von Unterhaltungen auf. Wenn Sperber in der Nähe waren, hörten sie nur Lob über die Klugheit der Großfürstin, die diese wertvolle Allianz geschmiedet hatte. Sobald die Elitegarde der Großfürstin weitergezogen war, klangen die Gespräche auf einmal ganz anders. »Sie ist nicht einmal aus Istradar. Ich verstehe nicht, warum der Zar eine Hexe aus Konsk gegen den rechtmäßigen Throninhaber unterstützt.« »Weil sie ihm alles gibt, was er haben will, sogar den Reichsschatz. Und sieh nur, wie sie dem Abgesandten schöne Augen macht. Er genießt bestimmt eine ganz besondere Gastfreundschaft.« »Ha, nicht bei ihr. Aksana liegt doch nur bei Frauen. Ihre Garde besteht nicht durch Zufall, nur aus lauter hübschen Weibern.« Hiraya und Aziza waren gerade an den zwei Fürsten vorbei, die dieses Gespräch führten, als der Wortwechsel abrupt abbrach. Als Hiraya einen Blick zurückwarf, sah sie, dass ein Sperber neben den beiden aufgetaucht war. Die Gardistin hatte in der Tat ein hübsches Gesicht, das in diesem Moment aber in einem eisigen Ausdruck erstarrt war. »Ich bitte euch, mir zu folgen, meine Herren. Kommandantin Sima wird sehr daran interessiert sein, eure Meinung über die Großfürstin zu hören.« Hatten die Männer eben noch über Aksana gesprochen wie über eine läufige Hündin, so spiegelte sich nun Entsetzen in ihren Mienen. Hiraya verfolgte nicht weiter mit, wie sie ihre Unschuld beteuerten, rechnete ihnen aber keine großen Chancen aus. Aksana ging mit harter Hand gegen solche Schwätzer vor. Seit sie vor 5 Jahren ihren Ehemann gestürzt und aus der Stadt gejagt hatte, war das Reich gespalten zwischen ihren Anhängern und der treuen Gefolgschaft des Großfürsten. Kasimir hatte sich in die ihm ergebenen westlichen Landesteile zurückgezogen. Immer wieder kam es zu Gefechten. Umso wichtiger war der Großfürstin nun das Bündnis mit dem Zaren, um ihre Macht zu festigen. Hirayas Schritte wurden langsamer, als sie dorthin kam, wo sich die meisten Gäste drängten. Sie nutzte die Gelegenheit und belauschte weitere Gespräche. Deswegen war sie zwar nicht hier, aber es war gut zu wissen, wer Aksanas Herrschaft in Frage stellte. Irgendwann stieß Aziza ihr unauffällig einen Ellbogen in die Seite. Das Mädchen starrte in Richtung des Podests. Zwischen ihnen und den bewaffneten Leibwächterinnen standen noch Reihen von Fürsten und Fürstinnen, aber endlich hatte Hiraya einen guten Blick auf die Frau, deren eiserner Wille sie alle hier versammelt hatte, die Großfürstin. Aksana war eine ungewöhnlich große Frau und gab eine imposante Gestalt ab in ihrer goldbestickten Brokatrobe, auf der sich Sperber und Hecht jagten, die Wappentiere von Istradar. Sie ging schon auf ihr 30. Lebensjahr zu, doch die gepuderten Wangen und die schwarz nachgezogenen Augenbrauen verliehen ihrem Gesicht eine jugendliche Frische. Ihr Haar, das in Zöpfen rund um ihren hohen Kopfschmuck geflochten war, schimmerte wie poliertes Kupfer. Es war in Istradar bei Leibesstrafe verboten, sich die Haare rot zu färben, um der Großfürstin nachzueifern, aber die Jan-Mädchen in der Stadt zerrieben trotzdem Blätter des Hennastrauchs und färbten ihr Haar damit, das sie dann stolz unter ihren Kopftüchern trugen. Hexe, Thronräuberin, Männerhasserin, Im Volk hatte Oksana viele hässliche Namen. Doch ebenso groß wie die Missgunst war auch die Verehrung, die ihr zuteil wurde, vor allem von den Frauen im Kreml, die unter der Herrschaft von Oksanas Ehemann gelitten hatten. Und dann waren da natürlich noch die Sperber, die ihr ergeben bis zum Tod waren. Hiraya sah die Herrscherin zum ersten Mal leibhaftig vor sich. Und der Hass, der in ihrer Brust aufschäumte, drohte für einen Moment, die glatte Oberfläche ihrer Gefühle in einen tobenden Fluss zu verwandeln. »Senk deine Augen«, zischte Aziza neben ihr, und Hiraya gehorchte instinktiv. Sie spürte einen prüfenden Blick in ihrem Nacken. Ihr ganzer Körper spannte sich an. Doch niemand näherte sich oder rief Befehle, sie zu ergreifen. Es schien, dass ihre wahren Gefühle immer noch ihr Geheimnis waren. Als Hiraya vorsichtig wieder hochsah, hatte die Großfürstin zu reden begonnen und niemand beachtete die beiden Dienerinnen in der Menge. Aziza stieß einen erleichterten Atemzug aus. »Das letzte Wunder der Welt, der Feuervogel von Istradar«, verkündete die Großfürstin und enthüllte mit einer eleganten Geste den Schatz. Aziza schnappte nach Luft. Doch das satte Leuchten des Rubins beeindruckte Hiraya nicht sonderlich. So viel Geflüster, so viel Rätselraten um den Feuervogel und nun das. Keine Knochen, kein Bündel Federn, bloß ein blutbeflecktes Juwel als Schmuck einer Statue. Dann fiel ihr etwas anderes auf. Unwillkürlich trat sie einen Schritt vor und ignorierte, dass Aziza sie am Ärmel zurückzuhalten versuchte. Hiraya hatte sich nicht wegen des Feuervogels in den Kreml geschlichen. Aber nun schien ihr das Schicksal genau das zu präsentieren, wonach sie seit Jahren suchte: eine Möglichkeit, die Großfürstin zu vernichten.